Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 362. Es geht heute um Schwangerschaftsabbrüche und ob sie in Deutschland legal sein könnten oder vielleicht auch legal sein sollten. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit den Empfehlungen einer Kommission, die sagt, die bisherige Regelung über das Strafrecht, die ist so eigentlich nicht mehr zu halten. Wir, das sind heute Gudula Geuter, Rechtsexpertin hier im Hauptstadtstudio, zuständig auch für das Familien- und das Justizministerium. Hallo Gudula.
Hallo.
Und zugeschaltet ist uns Christiane Florin, langjährige Beobachterin auch der Debatte in den deutschen Kirchen und in unserer Kulturredaktion im Deutschlandfunk. Sie sitzt also normalerweise in Köln, ist uns heute zugeschaltet. Hallo Christiane.
Hallo.
Und ich bin Ann-Kathrin Büsker als Parteiwatcherin in dieser Runde, vor allem mit Blick auf die FDP, also die selbsternannten Liberalen. Und bevor wir uns jetzt in dieses Thema wirklich voll hineinwerfen, müssen wir, glaube ich, erstmal den Ist-Zustand uns angucken. Gudula, also die Kommission empfiehlt, Schwangerschaftsabbrüche in der Regel zu legalisieren. Das ist eine Kommission, die von der Ampelkoalition ja eingesetzt wurde. Was war denn überhaupt die Fragestellung? Also womit mussten die sich konkret beschäftigen?
Diese Kommission hatte zwei Arbeitsgruppen und wir sprechen, so wie der überwiegende Teil der Medien seitdem, nicht über die Reproduktion als solche, sondern nur über die Arbeitsgruppe, besetzt mit 9 Professorinnen aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ob und gegebenenfalls wie die Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafgesetzbuches getroffen werden kann. Tatsächlich ist dieses Thema sehr viel breiter als die Diskussion. Das war auch in den Empfehlungen. Die Expertinnen beschäftigen sich auch mit den Schwierigkeiten der rechtlichen Praxis, zum Beispiel bei Spätabtreibungen, wo auch bei indizierten Spätabtreibungen manchmal gar nicht klar ist, wie der Abbruch ablaufen muss, damit das kein Totschlag ist. Oder was ist bei kriminologischer Indikation, das heißt also, wenn die Schwangerschaft Ergebnis eines Sexualdelikts ist, reicht die Frist, die dafür derzeit vorgesehen ist, und anderes mehr, nur um zu zeigen, wie breit dieser Auftrag ausgelegt wurde, inklusive Praxis. Das heißt, warum treiben Frauen ab? Das heißt, wie sieht die Versorgungslage aus? Wie kam es zu diesen rechtlichen Regeln und so weiter? Und ein Ausschnitt, aber natürlich der wichtigste, weil er die meisten Frauen betrifft, ist eben der, in den ersten 12 Wochen sollte der Abbruch nicht nur straflos, sondern auch rechtmäßig sein, so das Ergebnis. Damit ist da noch nichts darüber gesagt, ob da nicht auch eine Beratungspflicht es geben kann oder ob sogar nicht ein Verstoß gegen eine solche Pflicht auch noch sanktioniert werden kann.
Das, was du jetzt beschrieben hast als Ergebnis, das ist das, worüber wir seit schon mehr als einer Woche auch politisch diskutieren. Ja. Wir wollen hier im Podcast so ein bisschen auch die unterschiedlichen Stränge dann aufmachen der politischen Diskussion. Aber ich glaube, man muss sich vielleicht auch noch mal angucken, die Begründung für diese Empfehlung der Kommission.
Also was jetzt diese Straflosigkeit eben nicht nur Straflosigkeit, sondern auch Rechtmäßigkeit in den ersten 12 Wochen betrifft, ist das Ergebnis der Abwägung, die ja auch jetzt schon immer stattfinden kann, das Recht des Embryos oder Fetus auf der einen Seite, Rechte der Frau auf der anderen Seite. Das heißt, es geht auch viel darum, welche Rechte der Frau das sind. Aber vor allem in der Abwägung sagen diese Expertinnen, je mehr das werdende Leben eigenständig lebensfähig ist, desto mehr fällt diese Abwägung eben zugunsten des Fetus oder Embryos aus. Das hat mehr Gewicht und daraus folgt ein Stufenmodell. Bis 12 Wochen nach Nidation ist das eine Ende der Skala, da hatten wir schon gesagt, rechtmäßig. Das andere Ende der Skala ist ab der 22. Woche nach der letzten Regel. Das soll in der Regel strafbar sein. Und dazwischen ist eben ein Feld, wo der Gesetzgeber besonders viel selbst entscheiden kann. Das sind im Prinzip die 3 Phasen, die wir jetzt schon im Gesetz haben. Mhm. Sie werden nur anders belegt und anders genannt.
Okay, damit haben wir jetzt sozusagen den Infoblock vorangestellt und können jetzt in die gemeinsame Diskussion einsteigen. Und wir haben da ja auch diese Woche bei uns in verschiedenen Redaktionssitzungen auch im Deutschlandfunk drüber diskutiert, haben auch die Reaktionen, die es darauf gab, begleitet. Zahlreiche FeministInnen sagen jetzt sofort, ja, genau diese Legalisierung, die brauchen wir. Die Union hat im Prinzip schon gesagt, auf gar keinen Fall. Auch die Kirchen sind ja im Grunde schon auf der Palme und lehnen das ab. Es wird da vor einem gesellschaftlichen Großkonflikt gewarnt seitens der Union. Und auch bei uns in Redaktionssitzungen gab es immer wieder so das Narrativ, na, durch den jetzigen Kompromiss ist die Situation ja eigentlich befriedet, da dürfen wir eigentlich gar nicht ran. Und ich würde euch gerne fragen, gibt es diesen Frieden tatsächlich?
Also für die betroffenen Frauen gibt es diesen Frieden ja nicht. sondern die Versorgungslage, also die medizinische Hilfe, die ist nicht so, wie sie sein sollte. Die ist auch nicht so, wie sie in der Vergangenheit mal war. Also es ist schwierig, Schwangerschaftsabbrüche vornehmen zu lassen. Es ist sicherlich auch eine schwierige Konstruktion, da müsste Gudula vielleicht noch was zu sagen, weil mir ist kein anderer Fall bekannt, wo es eine Beratungspflicht gibt. Also das gibt es ja nur dort, dass man sagt, das kann die Betroffene gar nicht alleine entscheiden ohne diese Pflichtberatung. Und ich würde auch sagen, es ist ein so symbolisch aufgeladenes Thema, wenn man sich mal die Geschichte dieses Paragraphen anschaut, also einfach die Geschichte der Tatsache, dass das so lange im Strafrecht schon steht, im deutschen Strafrecht ja auch. Da ist kein Frieden da. Es war ja schon eine erste Forderung der Frauenbewegung, der frühen Frauenbewegung im 19. Jahrhundert schon, diesen Strafrechtsparagraphen abzuschaffen. Ja, also dass die Frauen nicht kriminalisiert werden, die in großer Not abtreiben. Man könnte natürlich auf der anderen Seite sagen, so groß wie Frau Beer in unserer Frühsendung gesagt hat, in den Informationen am Morgen, so groß ist der Konflikt dann aber wahrscheinlich doch nicht oder nicht mehr, wenn man sich die Umfragen zu diesem Thema anschaut. Also ich habe eine Forsa-Umfrage jetzt gesehen, demnach gibt es ja eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit von über 70% für eine Legalisierung in diesem Rahmen jetzt, den die Kommission vorschlägt, also im Prinzip in diesem Rahmen von 12 Wochen. Und selbst bei der AfD-Anhängerschaft gibt es auch eine zwar nicht so deutliche Mehrheit, aber es gibt eine Mehrheit. Und dann noch als letzten Punkt, ich glaube auch, dass das mit Blick auf Ost und West ja nie so richtig befriedet war, weil die Schwangerschaftsregelung in der DDR sehr viel liberaler war, das war eine reine Fristenlösung. Und erst nach der Wiedervereinigung wurde ja dann dieser Kompromiss gefunden. In der DDR war eben schon lange eine Fristenlösung geltendes Recht. Also für viele Frauen dort war die bundesweite Regelung dann ein Rückschritt.
Vielleicht können wir auf die genauen historischen Abläufe auch noch mal gucken. Aber was die Frage der Befriedung betrifft, würde ich dir erstens recht geben. Das war nie befriedet und das ist auch nicht befriedet. Wenn man das aber vergleicht, zum Beispiel mit der Situation nach der Wiedervereinigung, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die damals klargemacht hat, das muss rechtswidrig sein. Okay. Damals hat Regine Hildebrand, damals Frauenministerin in Brandenburg, wenn ich das richtig verstanden habe, wirklich im Gerichtssaal mit wirklich überschnappender Stimme, das als sozusagen weitere Demütigung des Ostens dargestellt, als i-Tüpfelchen neben Massenarbeitslosigkeit, massiver Benachteiligung von Frauen und so weiter. Wenn man das damit vergleicht, wenn man es vergleicht mit auch wirklich wütenden sogenannten Lebensschutzprotesten, die wir zwischendurch auch in den 80er, 90er Jahren, glaube ich, mehr als heute hatten, dann ist es insofern befriedet, als irgendwie alle damit leben können. Das ist nur eine erstaunliche und vielleicht nicht befriedigende Form des Friedens. Du hast es gesagt, Christiane, ich denke auch, die Art der Regelung ist eben nicht überzeugend. Und das betrifft eben, ich habe ja eben auch Beispiele genannt, die Expertinnen da noch genannt haben, das betrifft eben dieses ganze Feld, das in so einer Schmuttelecke des Rechts liegt, was einfach dazu führt, dass man das auf Konsistenz nicht mehr richtig anschaut, aus Angst das Thema anzufassen. Und das ist irgendwie eine ungesunde Situation.
Und ich würde vielleicht auch nochmal auf die Frage, ob es befriedet ist, sagen, es ist für all jene befriedet, die keinen Schwangerschaftsabbruch brauchen, weil es eine Gesetzeslage gibt, die irgendwie so halbwegs funktioniert, gar nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen müssen und in großen Teilen der Gesellschaft, glaube ich, die Folgen, die diese Gesetzeslage mit sich bringt, auch für Frauen beziehungsweise für Personen, die schwanger werden können, damit muss man sich nicht mehr auseinandersetzen. Deshalb ist das schön auch in der Ecke und insofern ist es in Anführungsstrichen befriedigt.
Ja, wobei ich nicht weiß, also Unionspolitikerinnen vor allem weisen ja in den letzten Tagen immer wieder darauf hin, dass es de facto nicht zur Verurteilung vor allem so gut wie nicht zur Verurteilung von Frauen kommt. Deswegen und wie sehr sich eine Frau in einer solchen Situation stigmatisiert fühlt, das wird auch sehr davon abhängen, wie sehr in ihrem Umfeld das wirklich die Rechtswidrigkeit angetextet wird. Ich glaube, das ist je nach Umfeld, Lebenssituation und persönlichen Umständen der Frau auch sehr unterschiedlich.
Total. Wir sprechen ja auch noch über die Versorgungslage. Christiane, du hast das auch schon angesprochen. Da holen wir gleich zu einem anderen Zeitpunkt noch Volker Fintermer, unseren Kollegen und Gesundheitsexperten, mit rein. Ich habe aber das Gefühl, Gudula, du hast das Stichwort Zeitstrahl quasi schon angetextet. Ich glaube, wir müssen das für die Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch für uns einfach auch nochmal klarziehen. Die aktuelle Regelung, die wir in Deutschland haben, wie die eigentlich entstanden ist.
Da kann man jetzt ad libitum weit zurückgehen. Das ist eine sehr, sehr lange, wirklich umkämpfte Frage, die erstmal vor allem durch Rechtsprechung geregelt war, wo es anerkannte Indikationen gab. Und dann gab es 1974 große Reformzeit, das Strafrechtsreformgesetz mit einer Fristenlösung. Die, und das ist die eigentliche große Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, 1975 kassiert wurde. Da hat man den vorrangigen Schutz von Leben und Würde der Leibesfrucht eben als das eigentlich regierende Element dieser Frage nach oben gestellt. Und zwar damals in Abgrenzung zum NS-Unrechtsregime mit Betonung der Werteordnung, mit dem einzelnen Menschen und seiner Würde im Mittelpunkt. Also wirklich hoch aufgehängt. Dann wurde das umgesetzt 1976 in einem Gesetz, rechtswidrig, aber nicht strafbar. Ich war nicht dabei, das soll aber als Kompromiss funktioniert haben, ja, als gesellschaftlicher Kompromiss, bis eben, Christiane, du hast es gesagt, dann es eine Wiedervereinigung gab mit einer DDR, die seit 1972 die Fristenlösung hatte. Und dann gab es eine gesetzliche Regelung, sehr ähnlich der jetzigen. Allerdings wurde die kassiert, weil nicht rechtswidrig darin stand für diesen Regelfall der Abtreibung nach 12 Wochen.
Also es wäre dann legal gewesen im Grunde?
Es wäre im Grunde legal gewesen und daraus wurde nach der zweiten großen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 1993 im Gesetzestext dann der Tatbestand ist nicht verwirklicht. Das heißt, daraus wurde diese Situation straflos, aber nicht rechtmäßig. Das Ganze zeigt also, das waren Schritte, ein paar hin, ein paar zurück. Und das insofern ist es im Ergebnis tatsächlich ein Kompromiss, aber ein Kompromiss nicht unbedingt der Gesellschaft, sondern vor allem auch mit dem Bundesverfassungsgericht.
Weil politisch hätte es eigentlich die Mehrheit dafür gegeben, es zu legalisieren.
Ja, mehrfach.
Ja, aber ein zentraler Begriff ist ja die Menschenwürde. Das ist ja keinesfalls selbstverständlich, dass einem Embryo, oder auch schon, wie es die katholische Kirche zum Beispiel immer wieder betont, Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, dass diesem Wesen die volle Menschenwürde zugesprochen wird. Und das war ja auch das Entscheidende bei diesem Verfassungsgerichtsurteil dann nach der Wiedervereinigung, dass das Verfassungsgericht sagt, auch für dieses Wesen gilt die volle Menschenwürde.
Und das genau war.
Und wenn man jetzt zum Beispiel die Empfehlung dieser Kommission liest, dann steht ja da drin, diese Konstruktion ist juristisch höchst umstritten. Aber sie war natürlich damals entscheidend, weil das ja überhaupt die beiden Rechtsgüter sind, die gegeneinander abgewogen wurden. Wenn ich sage, dem Embryo steht keine volle Menschenwürde zu, dann ist die Abwägung ja schon etwas leichter. Und man muss dazu auch sagen, so die naturwissenschaftliche Erkenntnisse, ne, vom frühkindlichen oder frühestkindlichen Stadium, was ist da schon alles angelegt? Gibt es Schmerzempfinden? Hat ja dieser Position auch gute Argumente geliefert. Dass man eben heute im Unterschied ja noch zu den vielen Jahrzehnten vorher oder Jahrhunderten vorher sehr genau weiß, was sich da im Mutterleib abspielt, was da schon alles angelegt ist. Das ist eben jetzt genau untersucht und hat das Verfassungsgericht dazu bewogen, diesem Embryo die volle Menschenwürde zuzugestehen.
Und das Problem mit diesem Menschenwürdebegriff ist, wenn man da mal ist, das ist eben schon diese 1975er Entscheidung, wenn man das so hoch aufhängt, dann kann man nach hier gebrachter Lesart kaum noch abwägen. Wenn man das wirklich zu Ende denken würde, dann würde auch all das, was das Bundesverfassungsgericht noch zulässt an Indikationen und ja auch in der 93er Entscheidung, dann eben mit dieser reinen Beratungslösung, dann würde das eigentlich kaum funktionieren. Also da ist man so hoch oben auf dem Baum, dass man eigentlich nicht mehr runterkommt. Und damit versucht sich jetzt die Kommission eben auseinanderzusetzen, indem sie einmal sagt, dieser sehr unabwegbare, absolute Schutz der Menschenwürde, den hat das Verfassungsgericht in Teilen relativiert. Ich finde das nicht ganz überzeugend, weil es da irgendwie um den Schutz der Festplatte und die Frage, wann man das Mitlesen von Tagebüchern beenden muss, geht. Das ist vielleicht wirklich nicht ganz die Vergleichsebene.
Ja,
aber es ist trotzdem natürlich dogmatisch, kann man so argumentieren. Also das eine gewisse Abwägung möglich wäre, oder man kann eben versuchen, von diesem Menschenwürdebegriff von Anfang an runterzukommen. Aber was man eben versucht, ist zu sagen, der Situation nach ist eben der Schutz, sei es aufgehängt an der Menschenwürde oder nicht, eben dann größer, wenn dieses Wesen lebensfähig ist, eigenständig, oder je mehr es eigenständig lebensfähig ist. Aber dieser Begriff der Menschenwürde ist ganz zentral und ganz schwierig in dieser Diskussion.
Und um das vielleicht als kurzes Zitat einfach auch wirklich nochmal reinzubringen, weil ich finde, das wirkt. Und ne, der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren. Das ist das von aus den 70ern vom Verfassungsgericht. Und das ist schon ein Satz mit Wucht.
Was ja auch vom Verfassungsgericht nicht so gedacht war, dass das voll umzusetzen ist. Und das ist eben dieses Auseinanderfallen von Anspruch und Wirklichkeit, was von Anfang an diesen Entscheidungen zugrunde liegt.
Aber steckt in diesem Satz nicht auch eine Hierarchisierung von Körpern drin?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist einfach die Unbedingtheit von Leben auf der einen Seite gegen Rechte der Frau, die ja nicht immer voll ihr gesamte Existenz und Würde betreffen, sondern es kann auch allgemeines Persönlichkeitsrecht sein, es können einfach Rechte sein, die in der Hierarchisierung der jeweiligen Rechte niedriger liegen als sozusagen die völlige Vernichtung. Die Frage ist eben nur, ob ich wirklich dieses Wesen schon ganz genauso ansetze.
Ich finde es dennoch etwas schwierig, diese Frage, gerade auch dieses Wort Leibesfrucht, zu diskutieren, ohne die Geschichte zu kennen. Es ist ja keineswegs so gewesen, dass Abtreibung deshalb verboten war, weil es diese Leibesfrucht gibt und die einen vollumfänglichen Schutz haben soll, sondern der Grund für die Strafbarkeit der Abtreibung war ja zum Beispiel auch, dass die Frau ja eigentlich gezwungen werden sollte, wie es zum Beispiel im Reichsstrafgesetzbuch ja auch hieß, oder das war der Gedanke dahinter, zukünftige Bürger zur Welt zu bringen. Also der Schutz der Leibesfrucht, der galt gar nicht dem Kind, dem Ungeborenen selbst, sondern dieser Schutz der Leibesfrucht hatte zum Beispiel da eine ganz starke bevölkerungspolitische Komponente. Und wenn man weiß, wie sehr die Argumente da gewechselt haben, ja, was da genau geschützt wurde, war es jetzt was Bevölkerungspolitisches oder wie jetzt die Menschenwürde, dann wird doch aus meiner Sicht zumindest dieses ganze Konstrukt Strafrecht als Mittel sehr fragwürdig. Ich glaube, man kann das Strafrecht nicht behalten, so wenn man nicht gleichzeitig sagt, ja, wir behalten auch dieses ganze Gepäck. Und das war zum einen Kontrolle der Frau, Kontrolle über den Körper der Frau, auch Ächtung der Frau, wenn sie das selber bestimmen will, gesellschaftliche Ächtung auch. Und eben zum anderen so eine bevölkerungspolitische Idee von Kinderkriegen.
Also da glaube ich, ich bin nicht sicher, ob man jemand, der das eine Element mit Werf vertritt, das ganze Gepäck aufladen muss, dass es an Argumenten historisch hat. Also zum Beispiel bei der 93er Entscheidung Bundesverfassungsgericht, und das ist auch früher schon immer wieder so, wird dieses Element tatsächlich nicht angeführt. Es wird aber sehr, sehr betont, wie wichtig es ist, ein Netz an Beratungsstellen zu haben und so weiter, wie es auch ganz regelmäßig, wie das ja immer so ist im Gesundheitswesen, natürlich wieder bei jeder gesetzlichen Novellierung unheimlich wichtig ist, zu sagen, wir stecken ganz viel Geld in Beratung und in den auch Schutz der Schwangeren, damit sie Lebensumstände hat, in denen sie auch das Kind haben möchte, was dann eine völlig andere Frage ist, ist, wie kontrolliert wird, ob das jemals umgesetzt wird. Also das heißt, wenn jemand dieses bevölkerungspolitische Argument verfolgt, kann er das ja auch auf andere Weise tun, ohne wirklich deshalb die Frau zwingen zu wollen, ein Kind auszutragen. Und was die Rolle von Strafrecht betrifft, gibt es da natürlich eben völlig unterschiedliche Blickwinkel darauf. Und aus einer konservativen Sicht, glaube ich, sagt man nicht nur bei Schwangerschaftsabbruch, sondern auch bei Sicherheitsfragen und auch in anderen Lebensbereichen eben sehr schnell, dass das Strafrecht auch Spiegel der Wertordnung ist und dass damit eben auch etwas manifestiert werden soll, was die Gesellschaft möchte, während man aus einer liberaleren Perspektive eben fragen würde, was bringt das Strafrecht wirklich in diesem konkreten Fall und wird hier das durchgesetzt, was ich erreichen will, wo, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass keine dieser Reformen, vor allem auch keine der dann doch wieder Rückdrehverschärfungen, einen Rückgang der Schwangerschaftsabbrüche zur Folge hatte. Das heißt, wenn man da wirklich eine Nutzenanalyse des Strafrechts bringen würde, dann würde das wahrscheinlich nicht gut ausfallen, was eben etwas ist, was aber in der Diskussion immer wieder hinten runterfällt, weil da vermischt wird die Vorstellung, wo Strafrecht drin ist, muss es doch funktionieren und besser gehen. Und die andere Vorstellung, ich habe damit auch noch mal die Werteordnung manifestiert, egal ob es hilft oder nicht.
Und um diese argumentative Funktionsweise des Strafrechts noch mal zu unterstreichen, finde ich, kann man aktuell auch auf Diskussionen über Drogenpolitik ganz gut gucken, ohne jetzt das irgendwie gleichstellen zu wollen, ne? Aber dass sich Konservative so massiv gegen die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen haben, lässt sich, glaube ich, auch damit erklären, dass sie davon ausgehen, dass das Strafrecht in der Hinsicht einfach eine Funktion hat, die verhindern soll, dass Drogen überhaupt konsumiert werden. Ich finde aber dennoch diesen Punkt, den Christiane, den du gerade angesprochen hast, also die Regulierung des Körpers der Frau. Wenn wir jetzt zurückgucken, auch historisch auf dem genannten Zeitstrahl, dann reden wir über eine Entscheidung, die aus den 70er Jahren kommt. Damals Institutionen des Rechts, aber auch die deutsche Politik massiv gemacht von Männern. Und die Debatte zu dem Zeitpunkt, korrigiere mich, Christiane, wenn ich falsch liege, aber ja auch massiv beeinflusst durch Männer der Kirche.
Ja, selbstverständlich. Also der Strafrechtsparagraf hat die Geschichte, dass er geschaffen wurde, um Frauen zu kontrollieren. Das ist, glaube ich, jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist eine historische Tatsache. So. Und was dann im 20. Jahrhundert nochmal die besondere Rolle der Kirche ausmacht, ist, dass sich ja Päpste dazu geäußert haben. Zum Beispiel ausgerechnet im Jahr 1968, also im Jahr der Studentenrevolte, der sexuellen Befreiung und was da nicht alles für Schlagwörter dazu kursieren. Ausgerechnet im Jahr 1968 erklärt der damalige Papst Paul VI., dass der Staat die Aufgabe hat, Leben zu schützen und damit natürlich katholische Politiker die Aufgabe haben, ein restriktives Abtreibungsrecht durchzusetzen. Das haben seine Nachfolger dann auch noch mal wiederholt. Johannes Paul II. Hat von einer Kultur des Todes gesprochen im Zusammenhang mit Abtreibung. Also das war schon so argumentiert, dass da im Grunde gar nichts abzuwägen ist, sondern dass der Schutz des ungeborenen Lebens, wie es dann immer in diesem Kontext heißt, absolut ist. Also die römisch-katholische Kirche hat da, die hatte auch da ja noch einen anderen Einfluss, hatte auch einen anderen Einfluss ja übrigens auf Kommissionen, ne, die sich darüber Gedanken gemacht haben, und hat diesen Einfluss sehr, sehr stark geltend gemacht. Und als dann dieser Kompromiss gefunden worden war, da gab es ja dann nochmal innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland eine große Zerreißprobe über die Frage, sollen sich kirchliche Beratungsstellen an diesem System beteiligen? Sollen die also eine Beratung machen und den Schein geben, den man dann zu einer legalen Abtreibung braucht? Oder dürfen sie das eben aus ethischen, religiösen Gründen nicht? Und dann haben sie sich ja dafür entschieden, das nicht zu tun. Also das war damals wirklich nicht nur eine innerkirchliche Debatte, sondern das war vor jetzt ja fast 30 Jahren eine gesellschaftliche Großdebatte über die Bedeutung und das Wort, das die katholische Kirche da politisch mitzureden hat.
Über diese Frage, wie schützt man Leben und gerade die Frage der Beratung, finde ich, sollten wir gleich auch nochmal sprechen. Aber mich würde erstmal mit Blick auf die Kirchen, Christiane, nochmal interessieren, auch wie sie heute dastehen und insbesondere auch wie die evangelische Kirche heute dasteht. Weil die Kommission hat ja auch Vertreter der Kirchen angehört, wo es bei der evangelischen Kirche nicht so außer wie in der katholischen?
Ja, also die katholische Kirche hat ihre Lehrmeinung dazu in den vergangenen Jahrzehnten nicht geändert. Abtreibung ist ein, wie es auch im Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren heißt, verabscheuungswürdiges Verbrechen. Ich habe die Päpste eben schon genannt, Johannes Paul II., Kultur des Todes, Franziskus spricht von Auftragsmord. Das ist die Lehrmeinung der römisch-katholischen Kirche zum Thema Abtreibung. in Klammern gesagt, jemand wie Putin, der wird nicht vom Papst Mörder genannt, aber Abtreibung ist ein Auftragsmord. Also so ist die lehramtliche Position, die hat sich nicht verändert und die hat sich auch nicht in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland, also bei den katholischen Bischöfen in Deutschland verändert, sondern es gibt Beratungsstellen, die den Schein ausstellen. Die werden aber von einem Verein organisiert, katholischer LaihInnen, ja, also nicht der Bischöfe und auch nicht mit dem Plazet der Bischöfe, sondern die Bischöfe haben sich für den Ausstieg aus diesem System entschieden. Auch das Reformlager der römisch-katholischen Kirche ist da sehr eindeutig. Man verurteilt zwar die Frauen nicht und sagt auch, wir wollen ja nicht den Körper kontrollieren, also all das, was früher war, das wollen wir ja alles nicht, aber für uns steht der Lebensschutz ganz oben. Das ist auch die sozusagen liberal-katholische Position. Weil so innerhalb der römisch-katholischen Kirche die Haltung zur Abtreibung doch in vielen Kreisen als Maßstab der wahren Katholizität gilt. Die evangelische Kirche, die ist ja sowieso von ihrer Organisation her pluraler. Die spricht ja nicht mit einer Stimme. Das ist eben anders, ne, als Rom hat gesprochen und so weiter. Das gibt es ja in der evangelischen Kirche nicht. Und da spielt auch der Einfluss erstmal des Gewissens, also der persönlichen Gewissensentscheidung, eine große Rolle. Und zweitens auch sicherlich der Einfluss der feministischen Theologie. In der evangelischen Kirche gab es eine Positionierung des Rates, die ist ungefähr so wie jetzt der Vorschlag der Kommission, also bis zur 12. Woche straffrei. Aber auch da gibt es zum Beispiel, habe ich jetzt eine Stellungnahme gelesen, der Regionalbischöfin in Erfurt, die eben sagt, fast eine dann eher katholische Position, die eben sagt, nein, dass der Lebensschutz, der sollte viel, viel höher gewichtet werden auf eine Änderung, auf eine Streichung des Paragraphen 218 oder auf eine Entkriminalisierung, da sollten wir uns als Christinnen und Christen nicht einlassen. Also das ist innerhalb der, ich sag mal, der christlichen Community auch wegen der Bedeutung der Evangelikalen bei diesem Thema Abtreibung, da ist das noch ein sehr heißes Thema.
Ich finde nochmal wichtig in der Diskussion diesen Punkt, Leben zu schützen, was das eigentlich bedeuten kann. Und da finde ich sehr interessant das Kapitel zur Beratung. Mhm. Das ist auch jetzt in diesen mehreren hundert Seiten dieser Arbeitsgruppe gibt. Das Ergebnis ist einfach. Das Ergebnis ist sozusagen, macht es wie ihr wollt, mit Pflicht oder ohne. Und sogar mit einem möglichen strafrechtlichen oder ordnungswidrigkeitlichen Sanktion dafür, dass sich jemand nicht beraten lässt. Wenn man das wirklich so umsetzt, dann sind wir gar nicht so weit weg vom geltenden Recht. Das wäre dann auch eine Beratungspflicht, wenn gegen die verstoßen wird, kommt das Strafrecht zum Zug. Mhm. Aber was ich nochmal wichtig finde, also das finde ich auch nochmal wichtig für sozusagen die Emotion in der Diskussion, also hier, über was wir eigentlich reden.
Dass einfach auch da ein Spektrum an Möglichkeiten auch von der Kommission gegeben wird.
Das eben sehr nah rangeht an das derzeitige Recht, aber das sogenannte Unwerturteil, das heißt das, warum man glaubt, etwas ist strafwürdig, ist dann eben sich nicht beraten zu lassen und nicht der Abbruch als solcher, was natürlich für die Wertung einen Unterschied macht. Aber was mir jetzt nochmal wichtig war bei der Frage, wie schützt man Leben, ist eben, dass Sie zu der Beratung sagen, man kann das verpflichtend machen, dann erreicht man mehr Leute und dann erreicht man vielleicht auch gerade die besonders vulnerablen Gruppen. Das ist das, was dafür spricht. Was dagegen spricht, ist, dass eine verpflichtende Beratung eben inhaltlich weniger offen ist. Und dass auch Frauen oft mit einem großen Widerstand in so eine Beratung reingehen, wenn sie das nicht freiwillig tun. Und deswegen, weil im Ergebnis man nicht wirklich sagen kann, was besser hilft und schlechter hilft. Deswegen sagt diese Arbeitsgruppe, im Ergebnis kann man es verpflichtend machen oder nicht. Und nicht, weil sie sagen, uns doch egal. Und das finde ich eben nochmal wichtig, diese unterschiedlichen Betrachtungen von der Funktion von Strafrecht und der Frage, geht es eben um die Zielrichtung, Leben zu schützen, oder geht es eben auch um die Werteskala?
Ich würde jetzt noch mal einen kleinen Infokasten einschieben wollen, und zwar in Form von Volker Findhammer, der jetzt gleich hier ins Studio reinkommen wird und sich kurzfristig aus der tagesaktuellen Berichterstattung rauslöst. Wir haben die Versorgungslage ja schon angesprochen und genau die wollen wir uns jetzt angucken. Tür ist zu. Dauert eine Sekunde, bis Volker sein Plätzchen eingenommen hat. Schön, dass du da bist, Volker.
Hallo, grüße. Ich habe aber jetzt eure Diskussion nicht ganz verfolgt. Ach, insofern bin ich jetzt wirklich nur der Sidekick.
Du bist unser Infokasten, unser Personifizierter. Volker, du hast dir ja unter anderem eine Studie angeguckt zur aktuellen Versorgungslage zu Schwangerschaftsabbrüchen. Magst du ein paar Details verraten?
Ja, und das ist ziemlich interessant. Wir haben ja im Moment, das wissen wir ja, ungefähr 100.000 Abbrüche pro Jahr. Die meisten davon in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg, wenn man ein Länderranking machen würde. Und dazu kommt, es gibt immer weniger Ärzte, die in Deutschland überhaupt noch Abbrüche durchführen, auch durchführen wollen. Erstens, weil es an der Ausbildung fehlt. Zweitens, weil es auch einen immensen politischen Druck gibt. Die werden ja auch stigmatisiert, können auch kriminalisiert werden. Sie würden sich ja auch strafbar machen bei einer unrechtmäßigen Abbruchvornahme oder Schwangerschaftsabbruch. Und insofern gibt es auch da einen hohen politischen Druck. Und es ist auch nicht Teil der Ausbildung der Ärzte, überhaupt solche Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Da soll eine Approbationsordnung geändert werden, aber die hängt noch durch. Auch da hat man ja diesen Bericht jetzt abgewartet. Und nach einer aktuellen Studie gibt es im Moment in 85 von 400 Landkreisen überhaupt keine Ärzte mehr, die Abbrüche vornehmen würden. Und wenn man das mal auf die Bundesländer runterbricht, die Linke, die haben das in einer kleinen Anfrage gemacht, dann gibt es beispielsweise in einem Bundesland wie Bayern nur noch 88 Ärztinnen und Ärzte, die überhaupt Abbrüche durchführen würden. In Hamburg, in der Stadt Hamburg, sind es beispielsweise 52, in Sachsen sind es noch 106, in Rheinland-Pfalz auch nur 26. Also da gibt es auch ein ganz deutliches Nord-Süd-Gefälle. Es gibt immer weniger Ärztinnen und Ärzte, die bereit sind, überhaupt diese Abbrüche durchzuführen. Nicht nur wegen dem politischen Druck, sondern weil es an der Ausbildung fehlt und weil es auch von den ganzen Umständen her ist, schwierig ist, sich dieser Aufgabe zu stellen.
Gibt es auch ein Ost-West-Gefälle?
Es gibt auch ein leichtes Ost-West-Gefälle. Das hängt natürlich mit der Geschichte in Ostdeutschland zusammen. Ich habe es ja gerade gesagt, in Sachsen beispielsweise gibt es noch 106 Einrichtungen.
Mehr als in
deutlich
Bayern.
Mehr als in Bayern, obwohl das Bundesland ja wesentlich kleiner ist. Mhm. Also da hat schon noch eine erhebliche Verschiebung stattgefunden. Was die Absicherung der medizinischen Versorgung angeht, da gibt es eigentlich seit 1995 ein Gesetz. Dafür sollen nahe die Länder sorgen, dass das eben auch sichergestellt werden kann. Das ist gesetzlich geregelt. Sie müssen für ein ausreichendes Angebot sorgen. Allerdings ist in dem Gesetz nicht geklärt worden, woran sich dieses ausreichende Angebot bemisst und wie das überprüft werden kann. Also es liegt in der politischen Entscheidungsgewalt der Bundesländer, das zu tun. Es gibt nur ein Bundesland, das dafür eine gesetzliche Grundlage geschaffen hat, und das war Bremen. Das hat 2023, also im vergangenen Jahr, eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen, wie das im Bundesland Bremen organisiert werden muss.
Volker, vielen Dank.
Dann gehe ich schon wieder.
Ja.
Dankeschön. Tschüss.
So, damit haben wir noch mal ein bisschen Stoff für unsere Diskussion, finde ich ganz gut, und würde auch noch mal anschließen mit einer Info, die ja auch nicht bei allen jetzt unbedingt im Bewusstsein ganz vorne steht, nämlich, dass die Regulierung über das Strafrecht ja auch dazu führt, dass die betroffene Person, die abtreibt, es selbst bezahlen muss. Es gibt für arme Personen die Möglichkeit, sich das erstatten zu lassen, aber nichtsdestotrotz, wer abtreiben will, muss es selbst bezahlen. Auch das bedeutet, dass Frauen quasi einen medizinischen Eingriff, den sie vornehmen lassen wollen, vielleicht auch müssen, selber bezahlen müssen. Und das, was Volker gerade geschildert hat, die enorm schlechte Versorgungslage. Ich habe in der FAZ gelesen, die haben das Beispiel Passau aufgemacht. In Passau gibt es noch eine Ärztin, die macht alle zwei Wochen, vergibt die Termine. Wenn wir über alle zwei Wochen reden, reden wir natürlich auch darüber, dass es Fristen gibt, die eingehalten werden müssen von den Frauen. Es ist ein enormer Stress, dann auch einen Termin zu bekommen und die Fristen einzuhalten. Und wenn es in Passau nicht für einen Termin reicht, müssen die Frauen 200 Kilometer fahren nach München. Also es bedeutet auch, die Hürde ist durch die aktuelle Versorgungslage enorm groß, zeitig und ohne große Mühe einen medizinischen Eingriff zu bekommen.
Wobei man auch da dazu sagen muss, das ist eben im Bundesvergleich ausgesprochen unterschiedlich. Mhm. Und es gibt auch tatsächlich unterschiedliche Einschätzungen, was die Beratung betrifft. Da gibt es einerseits auch die Einschätzung, dass das Netz in Teilen lange nicht dicht genug ist. Und auch in dem Kommissionsbericht gibt es dagegen Widerspruch, dass man sagt, das lässt sich den Zahlen einfach nicht entnehmen, weil es unterschiedlich organisiert werden kann. Aber es gibt zweifelsohne mindestens diese Flecken in Deutschland, wo es wirklich schwierig ist.
Und wir haben Ärztinnen und Ärzte, die berichten, dass sie sich stigmatisiert fühlen durch die strafrechtlichen Konsequenzen. Wir haben eine schlechte Versorgungslage. Und jetzt bin ich gerade rausgekommen, weil eigentlich Christiane was sagen wollte. Entschuldigung.
Ja, ich würde sagen, diese Stigmatisierung und auch diese Versorgungslage ist ja zumindest vor 30 Jahren politisch so gewollt gewesen. Ja, es ist zwar straffrei, aber es ist ja völlig klar, dass es ein Verhalten ist, das dieser Staat missbilligt. Ja, und zwar der Staat missbilligt, was die Frau tut, und der Staat missbilligt auch, was der Arzt oder die Ärztin da tut. Und dass das so sich jetzt so darstellt in den Zahlen, das ist eine Folge nicht alleine nur dieser rechtlichen Lage, sondern auch, ich sag mal, dieser Mentalität, die da einfach prägend war. Ja? Man will dieses Verhalten eigentlich nicht. Das ist auch etwas, was diesen Paragraphen schon so lange begleitet. Und ich meine, es gibt ja auch noch eine rechtliche Diskussion, die darüber hinausgeht oder die in dem Bericht der Kommission zwar angesprochen wird, aber noch nicht ganz so ausgeführt wird. Nämlich die Frage, gibt es nicht einen Anspruch auf eine gute medizinische Versorgung von Frauen? Und zu dieser guten medizinischen Versorgung gehört es eben auch, einen Schwangerschaftsabbruch unter medizinisch sicheren Umständen vornehmen zu lassen. Und so weit ist ja Deutschland noch lange nicht, dass das sozusagen ein Recht ist. Ja?
Theoretisch schon. Theoretisch sagt das das Bundesverfassungsgericht, und zwar damals schon. Nur ist es eben, wie du sagst, eine Stimmung, die auch aus diesem Diktum rechtswidrig folgt, die das nicht begünstigt.
Ich finde eben auch den Punkt, den Volker angesprochen hat, dass das nicht mal Teil der Ausbildung ist, in vielen Städten. Das sorgt ja auch dafür, dass die Versorgungslage einfach schlechter wird. Und deshalb, um nochmal eingangs, wir haben darüber gesprochen, ob die Lage befriedet ist. Und ich habe gesagt, für diejenigen, die schwanger werden können, ist die Lage aus meiner Perspektive nicht befriedet, weil wir eine Situation haben, wo sie einfach ihre Versorgungslage als nicht gesichert ansehen müssen. Und dann kann definitiv kein gesellschaftlicher Frieden da sein. Ich glaube, wir können, nachdem wir unsere Infokästen abgearbeitet haben und einige Diskussionsstränge angeschnitten haben, vielleicht auch jetzt drauf kommen, wie jetzt eigentlich die Politik mit dem umgeht, was da auf dem Tisch liegt. Die Stränge, die wir hier schon angesprochen haben, die Empfehlungen der Kommission. Und nach all dem, was ich so von den Ampelparteien gehört habe, also es war die Ampel, die die Kommission in Auftrag gegeben hat, ihr einen Auftrag gegeben hat, die jetzt theoretisch etwas tun könnte mit den Ergebnissen, mir scheint, sie wird es nicht tun.
Ich bin mir auch relativ sicher, dass sie es nicht tun wird, und ich weiß gar nicht, ob ich das so falsch finde. Und der Grund dafür ist, dass wir einfach eine ziemlich weit fortgeschrittene Legislaturperiode haben. Und das ist wirklich ausgesprochen misslich, weil das nicht nötig gewesen wäre. Wir hatten die Einsetzung dieser Kommission im Koalitionsvertrag stehen. Es hat ein Jahr gebraucht, bis wirklich Auftrag definiert war und so weiter. Die Kommission hat ein weiteres Jahr getagt, und das war sicherlich eine auch nicht zu kurz bemessene Frist. Das war sicherlich nötig. Aber die Folge ist, dass wir ja jetzt auch nichts haben, was man eins zu eins umsetzen könnte, sondern da sind richtig schwierige Fragen drin. Da ist eben die Frage drin, ob wir im Ergebnis nicht doch wieder über die Beratungspflicht eine strafrechtliche eine Flankierung im Prinzip von Anfang an haben sollten. Da ist die Frage drin, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Ich habe ja gesagt, es gibt diese beiden Pole in der Entwicklung von Embryo und Fötus in der Frühphase und der Spätphase der Schwangerschaft, wie man mit der mittleren Phase umgehen soll. Mhm. Da hat die Kommission den beachtlichen Satz gefunden, da habe der Gesetzgeber einen Gestaltungsspielraum, da muss man wohl sagen, den hat er vorher auch, aber trotzdem muss man dafür ja Kriterien finden. Und das kann man nicht in einem regulären Gesetzgebungsverfahren machen, indem man eine Anhörung der beteiligten Gruppen macht und dann möglichst noch ein Ministerium ein Gesetz schreibt, das dann das Parlament idealerweise noch mit Fraktionszwang durchsetzt, sondern das muss man anders organisieren. Das ist ein Thema, das so nicht funktioniert. Jetzt haben wir hier noch die zusätzliche Schwierigkeit, die sich aber lösen lässt, dass es eben ja auch noch andere Themen gibt. Das ist die Eizellspende und die Frage der Leihmutterschaft, die wirklich auch sehr schwierig zu lösen sind, aber die kann man natürlich abtrennen. Das kann man separat lösen. Ich würde es nur tatsächlich nicht für sinnvoll halten, diese Frage übers Knie zu brechen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund, warum ich ziemlich sicher bin, dass das nichts mehr wird, ist einfach ein taktischer. Keine dieser drei Parteien will sich diese Diskussion vor der Wahl ans Knie binden.
Die nächste Bundestagswahl 2025, und wir sehen jetzt schon, dass die Ampelkoalition in großen Teilen kraftlos ist, viele Projekte nicht mehr durchbekommt, sich bei einigen vollkommen verkämpft hat. Ein weiteres, was im Ressortbereich Lisa Paus liegt, ist die Kindergrundsicherung. Da geht viel Kraft auch der Grünen rein, das durchzubringen.
Und dann haben wir auch die Situation, dass die drei Partner nicht einer Meinung sind.
Absolut.
Es war schon bei der Einsetzung so, dass es eben dieser Kommission bedurfte und so weiter, weil man nicht einig war, auch weil man den Input wollte. Aber Grüne und SPD stehen da auf der einen Seite, genau, und die FDP steht nicht auf der anderen. Aber die FDP geht hier nicht mit Fahnenschwenken voran.
Und ist auch nicht so richtig bereit, sich tatsächlich konkret festzulegen, so mein Eindruck aus zahlreichen Gesprächen, auch mit Politikerinnen und Politikern, die immer auch darauf verweisen, dass quasi in ihrer Brust zwei Herzen schlagen, das eine sehr liberale Herz und dann aber auch der Blick auf die aktuelle gesellschaftliche Lage als Argumentation, warum es ist zum derzeitigen Zeitpunkt einfach nicht durchkämpfen kann und will.
Erstens mit dem Argument, wir haben andere Probleme. Zweitens eben auch mit diesem taktischen Frage, dass die FDP im Moment ja auch viel auf den konservativen Teil ihrer Kernklientel schaut und man da vielleicht auch nicht so sicher ist, wie auch konservative Liberale das sehen.
Seht ihr es denn so, dass die Koalition, als sie angefangen hat, die Gründung dieser Kommission und vor allem eben auch den Paragraphen 218 als großes gesellschaftliches Aufbruchsprojekt gesehen hat? Also gerade wegen der symbolischen Bedeutung, also nicht nur symbolischen, aber eben auch symbolischen Bedeutung, Frauenbewegung, Feminismus, über die wir auch gesprochen haben?
Ich glaube, die Koalition nicht als Ganzes, aber einzelne Protagonisten schon. Zum Beispiel ist Lisa Paus von den Grünen ja von Anfang an wirklich auch im Bundestag aufgetreten mit einem, der Schwangerschaftsabbruch hat im Strafrecht nichts zu suchen, ohne Not. Das heißt, das war wirklich eine Programmansage und das ist Teilen der Koalition, glaube ich, schon wichtig. Aber da hat sich eben auch einfach noch mal das Momentum verändert seit Koalitionsvertrag.
Ja, beziehungsweise bei 219a, da war man sich absolut einig, dass man das abschaffen möchte. Das hat man ja auch vergleichsweise schnell dann tatsächlich umgesetzt.
Im Prinzip war das ja das erste gemeinsame Projekt,
genau,
überhaupt, das man auch richtig gefeiert hat. Also
total,
da war man auch in diesen Wertungsfragen, wo man auch gesellschaftlich steht, noch viel näher beieinander.
Als und ich glaube auch, weil zu dem Zeitpunkt die FDP vor allem die Ärztinnen und Ärzte im Blick hatte, die tendenziell auch zu ihrem Wählerklientel gehören würden, zu ihrer Wählerklientel. Und jetzt bei 218 muss man einfach auch festhalten, dass die FDP eine vornehmlich männlich geprägte Partei ist und viele einfach inhaltlich auch von diesem Thema nicht überzeugt sind, beziehungsweise ich würde so weit gehen und zu sagen, kein Interesse an dem Thema haben, auch wenn es natürlich eigentlich ein sehr liberales Thema wäre.
Kurze Ergänzung bei 219a, das wir eben angesprochen haben, ging es um die sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche beziehungsweise die Information dafür, die aus dem Strafrecht gestrichen worden ist. Aber wenn man über Politik spricht, dann muss man natürlich nicht nur über die Ampel sprechen, sondern auch über die Opposition. Da ist es ganz einfach bei der Linkspartei, die völlig klar sagt, umsetzen.
Legalisierung jetzt.
Legalisierung und zwar eben auch mit der Folge Übernahme der Kosten durch die Krankenkassen. Da gibt es den sehr deutlichen Widerspruch aus der Union und aus der AfD. Und das, was jetzt interessant werden wird, und das kann sich, glaube ich, jeder selber Vorstellungen zu entwickeln, ist, welche Rolle das im Wahlkampf spielen wird. Das müssen wir einfach beobachten, aber das wäre aus meiner Sicht sehr viel wahrscheinlicher, dass es für die Opposition eine Rolle spielt, als für die Koalition.
Interessant finde ich, dass ja in dem Zusammenhang quasi auch immer das Horrorszenario aufgemacht wird. Wir könnten hier in so eine gesellschaftliche Konfliktlage reinrutschen wie in den USA, wo das ja wirklich ein Thema ist, was eben auch Wählerentscheidungen beeinflusst, wo du die Republikaner gegen die Demokraten im Grunde hast. Aber ich würde sagen, da ist die Gemengelage einfach völlig anders rechtlich als hier. Insofern finde ich den Vergleich immer so ein bisschen hanebüchen, muss ich sagen.
Ja, die rechtliche Gemengelage ist eine andere. Christiane, wie siehst du das? Wie viel Mobilisierungspotenzial kann aus deiner Sicht das Thema haben?
Also auf keinen Fall dasselbe Mobilisierungspotenzial wie in den USA oder auch in Polen. Die evangelikalen Kreise oder überhaupt die rechtschristlichen Kreise, die sind zwar nicht ganz einflusslos, ich will das nicht kleinreden, aber die sind keinesfalls so stark und dann eben doch nicht so, also es ist keinesfalls so, dass die wirklich einen kompletten Wahlkampf prägen können oder dass man jetzt Abtreibung oder eben gegen Abtreibung zu sein zum großen Wahlkampfthema machen könnte. Ich habe ja vorhin die Werte für die AfD erwähnt. Die AfD ist die Partei, die sagt, sie ist gegen Abtreibung. Und zugleich ist sie die Partei, die auch nur gerade im Osten punkten will mit der Vorgeschichte, die wir erwähnt haben. Also da sind die Fronten, die sind da nicht so eindeutig, wie sie in anderen polarisierenden oder in anderen Trigger-Themen sind. Ich siedle den Einfluss da nicht so hoch an.
Wir haben also über ein Thema gesprochen, was uns in den nächsten Monaten definitiv noch das eine oder andere Mal beschäftigen wird, auch wenn wir hier, glaube ich, die Einigkeit festgestellt haben, dass wir davon ausgehen, dass in dieser Legislaturperiode keine gesetzliche Änderung mehr kommt. Liebe Christiane, liebe Gudula, vielen Dank für diese Diskussion und ich darf noch ein paar Infos für unser Publikum anschließen, denn wir gehen ja wieder auf Tour mit dem Politik-Podcast und zwar sind wir im Osten, nämlich in Jena am 3. Juni schon. Der Politik-Podcast live in Jena, es gibt kostenlose Tickets, wer kommen möchte, der kann uns melden. Mailen an politikpodcast@deutschlandfunk.de und das ist auch die Adresse für Fragen, Anmerkungen, Rezeptvorschläge, alles, was ihr loswerden möchtet. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0160 9130707. Das habe ich nur wiederholt, um sicherzugehen, dass ich wirklich die richtigen Ziffern erwischt habe. Vielen Dank auch an Carsten Püschel und Moritz Metz hier in der Regie, an unsere laufende Infobox, an Volker Fintermer. Ich bin Ann-Kathrin Büsker und freue mich aufs nächste Mal auf den nächsten Politik-Podcast. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.